Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir unterhalten uns heute über die steigenden Marktdatenkosten. Und wen anders könnte ich dann heute als Gesprächspartner haben als meinen Kollegen Rudolf Siebel. Hallo Rudi.
Hallo Thomas.
Rudi, ich muss schon sagen, du setzt dich wirklich vorbildlich ein für die Branche, hängst dich voll rein, bist hier wirklich die Speerspitze und ich würde sagen nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Angesichts der Behäbigkeit unserer Verbände, unserer Kollegen im Ausland. Anlass für diesen Podcast heute ist ein mediales Presseecho, das über alle Erwartungen hinausging, für eine Studie, die wir in Auftrag gegeben haben. Das begann vor 2 Wochen mit den Presseberichten und es hat bis heute nicht nachgelassen. Wir haben immer noch eine sehr hohe mediale Resonanz auf diese Studie. Diese Resonanz ist natürlich ganz wichtig, weil wir bei diesem Thema immer wieder das Bewusstsein der Regulatoren schärfen müssen. Wir haben immer noch zögerliche Beamte in der EU-Kommission, die das Thema nicht so wichtig nehmen oder denen das Thema zu brisant ist, die das Ganze lieber von der Generaldirektion Finanzmärkte verlagern würden auf die Generaldirektion Wettbewerb. Der Generaldirektion Wettbewerb ist das Thema mit den steigenden Marktdatenkosten und den Oligopolen wiederum zu klein, weil die doch eher lieber über Google und Amazon reden als über Börsen, die ja ohnehin noch so einen gewissen nationalen Schutzstatus genießen, als nationale Kronjuwelen immer schön gehätschelt werden von ihren jeweiligen Regierungen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier was beitragen zur Schärfung des Bewusstseins, dass es da tatsächlich ein massives Problem gibt und dass es nicht nur ein Kostenproblem für Asset Manager und Fondsgesellschaften ist, sondern dass es letzten Endes ein Kostenproblem auch für die Verbraucher ist. Und in einer EU, die nach wie vor als oberstes Ziel den Verbraucherschutz hat, sollten wir da jetzt mal endlich weiterkommen. Und deswegen ist diese Studie und insbesondere eben auch die öffentliche Reaktion auf diese Studie Gold wert. Aber jetzt, Rudi, erklär uns mal bitte, was für eine Studie das ist. Wer hat sie in Auftrag gegeben und was kam dabei heraus?
Die Studie ist, wie du schon gesagt hast, vor gut 2 bis 3 Wochen veröffentlicht worden. Die Studie heißt ganz sinnigerweise "There is no market in market data". Sie wurde erstellt von der Beratungsfirma Market Structure Partners MSP in London. Chefautorin ist Frau Nikki Beatty, die seit über 30 Jahren im Aktienhandel arbeitet, ursprünglich bei Morgan Stanley, also eine wirklich ausgewiesene Expertin in diesem Bereich. Die Studie selbst wurde gefördert sowohl von den Verbänden der Sell-Side, namentlich der AFME, das ist der Verband im Wesentlichen der amerikanischen und sonstigen großen Investmentbanken in Europa, und der Händlervereinigung Plato in London, aber eben auch von der Buy-Side, also den Asset-Managern, vertreten durch Epharma und BVI.
Wobei wir die Treiber sind. Ich glaube, das können wir schon für uns in Anspruch nehmen.
Wir haben sehr stark dafür gesorgt, dass Frau Beatty eben den Zugang zu den entsprechenden Unterlagen erhielt. Der Mehrwert der Studie gegenüber früheren Studien in diesem Bereich ist, dass Frau Beatty sich tatsächlich die Mühe gemacht hat, ich sag mal, in die Keller zu steigen und sich die einzelnen Preislisten, Lizenzbedingungen der untersuchten Börsengruppen, Deutsche Börse, Euronext, London Stock Exchange, Nasdaq Nordics und SIX, tatsächlich anzugucken.
Also es ging zunächst mal nur um Börsen in dieser Studie.
Es ging in dieser Studie
noch nicht über Indexanbieter, Ratingagenturen, ESG-Datenlieferanten, genau,
weil
und so
der Hintergrund
weiter
ist, dass anders als bei den von dir zuletzt erwähnten Datenanbietern, Börsen und andere Handelsplätze über die MiFID einer gewissen Preis- und Transparenzregulierung unterliegen, was die Marktdaten angeht. Und es ging eben in der Studie auch darum, nachzuweisen, dass die MiFID-Regulierung in diesem Bereich bisher nicht gegriffen hat.
Okay, es war der Versuch des Nachweises. Ist der Nachweis gelungen? Was kam denn jetzt raus bei der Studie?
Ja, wie du schon gesagt hast, der Nachweis ist gelungen, allein schon an der Reaktion der Börsen, die recht heftig war. Natürlich haben Börsen zum Teil die Datengrundlagen und Ähnliches angegriffen. Das wird von der Autorin abgearbeitet, aber wir haben bisher keinen Anlass für größere Änderungen der Studien gefunden. Aber die Börsen fühlten sich auch angegriffen, mindestens eine Börse hat auch einen bösen Brief an die Verbände geschrieben und sie gebeten, die Studie zurückzuziehen und bis hin zu gerichtlichen Maßnahmen angedroht. Also offensichtlich hat die Studie einen Kern getroffen.
Getroffene Hunde bellen.
Genau. Und ich glaube, dieser Kern ist, dass die Studie sagt, die eine Frage ist, ob Marktdaten zu hoch bepreist sind oder nicht. Aber die Kernfrage eigentlich ist, wie hängen Marktdaten mit dem Aktienhandelsgeschäft zusammen? Und die Studie weist eben auch nach, dass sich der Aktienhandel an den Börsen seit Einführung von MiFID 2008 an den meisten dieser Börsen nahezu halbiert hat oder mehr. Das heißt, weniger Transaktionen, weniger Umsatz gibt, weniger Handelsteilnehmer. Trotzdem sind die Einnahmen aus Marktdaten gestiegen, was eigentlich nicht sachlogisch ist, weil wenn der Börsenhandel an der Börse A weniger interessant ist, sollte konsequenterweise auch dort weniger.
Oder ganz einfach ausgedrückt, weniger Transaktionen, weniger Preise.
Ja.
Und deswegen müssten eigentlich die Kosten fallen.
Ja.
Stattdessen steigen sie immer weiter, was man ja dann auch an den Bilanzen der Börsen erkennen kann.
Ja.
Deren Ergebnisse sich immer weniger aus Transaktionserlösen zusammensetzen, als vielmehr aus Marktdatenverkäufen.
Genau, Marktdatenverkäufen und die Erweiterung anderer Geschäftsfelder. Und die Börsen werden eben von Frau Beatty hochgerechnet seit Einführung von MiFID über 5 Milliarden Pfund, fast 7 Milliarden Euro an Einnahmen aus Marktdaten generiert haben, die sie in dieser Form nicht generiert hätten, wenn sie tatsächlich die Marktdaten sozusagen, wie du gesagt hast, im Verhältnis zu den tatsächlich angebotenen Preisen und Leistungen
wären. Also mit dieser Studie haben wir in ein Wespennest gestochen und die Reaktion der Börsen war ja auch entsprechend heftig. Ich kann es verstehen, denn die Untersuchung zeigt, dass die Kosten für Marktdaten in den zurückliegenden Jahren weit gestiegen sind und zwar deutlich über der Inflationsrate lagen. Aber lass uns mal über die Kosten reden. Wie hoch sind denn die Kosten insgesamt für Marktdaten in Europa? Haben wir dafür Zahlen?
Einmal andersrum formulieren. Also grundsätzlich haben die Börsen, wie bereits angedeutet, 6,7 Milliarden Euro seit der Einführung von MiFID in Marktdateneinnahmen gemacht. Diese Kosten schlagen bei den Asset Managern auf. Wir haben die Daten bei uns erhoben. Unsere Mitglieder sagen uns in einer kleinen Strichprobe, dass sie irgendwo zwischen 2-5% für reine Marktdaten der Börsen zahlen, erheblich mehr, wenn man die anderen Index- und Ratingkosten dazu zählt.
Das widerspricht deutlich dem, was die deutsche Börse erzählt. Wenn wir von 2-5% sprechen, ja, sprechen die von 0,02%. Also angeblich seien gerade mal 2 Basispunkte Kosten, die bei uns anfallen würden für Börsenpreise.
Das ist als generelle Aussage auf jeden Fall nach klarer Wahrnehmung unserer Mitglieder falsch. Das könnte allenfalls stimmen, wenn ein Asset Manager vorwiegend im Bereich Renteninvestments tätig ist, wo so gut wie keine Umsätze an der deutschen Börse stattfinden.
Ja.
Der würde dann theoretisch, aber ansonsten haben uns alle Mitglieder bestätigt, dass ihre Aufwendung sowohl für Börsendaten im engeren Sinne als auch Marktdaten insgesamt
also
wesentlich
höher
sind.
Also nicht 2 Basispunkte, sondern eher 200-500 Basispunkte.
Genau. Und McKinsey hat einmal im Auftrag der EFARMA ermittelt, und das ist ganz aktuell für 2024, dass 700 Millionen Euro in der EU von den europäischen Asset Manager für Daten ausgegeben wurden. Das würde bei einem Volumen von 24 Billionen Assets under Management in der EU einer Datenkostenquote von 2,9% bezogen auf das Fondsvermögen betreffen. Und da das Fondsvermögen ungefähr 100 Mal größer ist als die Management-Fee, wäre es bezogen auf die Management-Fee, das war ja die Vergleichsgröße der deutschen Börse, wären wir ja sogar dann um 1000-fach höher.
Ja, deutlich höher. Sodass also diese Behauptung seitens der Börse nicht haltbar ist, sondern die Kosten sind eben doch erheblich. Jetzt nochmal zu meiner Frage zurück, Rudi. Warum steigen diese Kosten so viel schneller als die Inflation?
Weil die Börse wie andere Datenvendoren über die Jahre ihr Preis- und Lizenzmodell geändert hat. Es gab mal Zeiten, und die findet man heute noch bei kleinen Börsen oder Emerging Market Börsen, da wurden die Marktdaten kostenlos geliefert, weil sie dazu dienten, den Handel anzukurbeln. Inzwischen sind jedenfalls die großen Börsen dazu übergegangen, nicht nur den Direktkauf der Marktdaten zu bepreisen, sondern jede Verwendung in der Wertschöpfungskette. Um ein Beispiel zu bilden, wenn eine andere Handelsplattform, sagen wir mal einer Bank, Aktien, die an der deutschen Börse gelistet sind, ebenfalls handelt, im Fachjargon sogenannte MTFs, Multilateral Trading Platform, dann sind die Preise für diese Verwendung der Daten der deutschen Börse um 225% nach der Studie gestiegen. Seit 2017 bis 2024, während beim Einsatz durch einen normalen Broker, an den du und ich uns wenden, um Aktien, die an der deutschen Börse gehandelt werden, nur um 109% gestiegen sind. Und ähnliche Preissteigerungen gibt es dann für andere, insbesondere Indexanbieter sind von hohen Preissteigerungen betroffen. Das heißt, die Börse hat deutlich die Preisbildung nach den Abnehmern differenziert und deren Nutzung und konnte darüber eben die gleichen Daten zu verschiedenen Preisen an noch mehr Nutzer verkaufen und damit eben ein vom eigentlichen Handelsergebnis unabhängiges Datengeschäft aufbauen und daraus hohe Erträge erzielen, die am Ende die Frage aufwerfen, ob eine deutsche Börse oder auch eine London Stock Exchange, in beiden Fällen macht der Anteil des Aktienhandels nur noch unter 5% des Umsatzes aus, noch wirklich interessiert sind.
Ja, du hast schon gesagt, die Börsen sind nicht die einzigen Anbieter von Marktdaten. Da gibt es ja dann auch noch Ratingagenturen oder ESG-Datenlieferanten. Und zum Thema ESG-Daten hat vor einem Jahr die BaFin eine Studie veröffentlicht, in der sie die hohen Kosten dieser Daten bemängelt hat. Und interessanterweise ist eine weitere Studie veröffentlicht worden von Substantive Research and Expand Research. Und diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass es eine gewaltige Preisdiskrepanz bei Ratings und Indizes gibt. Einige Unternehmen zahlen bei Ratings fast das Vierfache und bei den Indizes sogar das Zwölffache von dem, was andere Unternehmen für das gleiche Produkt bezahlen müssen. Wie kommt das denn zustande?
Das ist etwas anders als bei den Börsen. Die Börsen sind nach der MiFID verpflichtet, Preislisten zu veröffentlichen. Deshalb ist dort die Diskrepanz nicht so groß. Aber bei nicht der MiFID unterliegenden Anbietern, das sind eben die Kreditratingagenturen, die Indexanbieter, aber eben auch die ESG-Datenanbieter, kann es zu weitaus größeren Preisverschiebungen kommen, weil es eben im Datenmarkt nicht üblich ist, mit Preislisten zu arbeiten, sondern der Nutzer wird gebeten, darzustellen, wofür er die verwendeten Daten nutzen will. Und dann wird ihm ein Preisangebot gemacht. Und dann hängt es in der Tat von der Marktmächtigkeit des Nutzers und seiner Verhandlungsgeschick ab, ob er einen niedrigen Preis oder einen höheren Preis macht. Und was Substantive Research auch mit unserer Unterstützung und Expand Research ist in Amerika der Ableger gemacht haben, die haben eine große Anzahl an Asset Managern verschiedener Größenordnung interviewt für ein standardisiertes Ratingprodukt der drei großen Agenturen und für ein standardisiertes Indexprodukt der großen Indexanbieter, sich die jeweiligen Preise geben lassen, die unsere Mitglieder an diese Anbieter gezahlt haben und konnten darauf eben die breite Spreizung feststellen. Ergebnis ist, wir brauchen Preisbenchmarks, wie sie jetzt von Substantive Research und Expand geliefert werden, um auf dieser Basis mit diesen Anbietern verhandeln zu können. Und natürlich muss der Asset Manager sich auf harte Preisverhandlungen einstellen wollen. Auch das ist nicht immer der Fall bisher. Sondern die Preise wurden zum Teil ungefragt bezahlt, gerade wenn sie nicht im Millionenbereich sind.
Ja. Kommen wir nochmal zurück auf Nikki Beatty und ihre MSP-Studie. Nikki spricht von erheblichen Opportunitätskosten, die durch die steigenden Marktdatenpreise entstünden. Welche Opportunitätskosten sind das? Wie entstehen die?
Also wenn Marktdaten für bestimmte Anbieter zu teuer werden, dann wird man das Produkt nicht mehr anbieten. Das kann einerseits sein auf unserer Ebene, wir sehen ja, Thomas, das Wachstum der ETF. Wenn Börsenpreise zu hoch würden und einen zu hohen Produktionsanteil, Kostenanteil bei einem ETF ausmachen, der sich nicht gut verkauft, dann wird das Produkt vom Markt genommen. Jo. Ein anderes Beispiel sind die schon erwähnten alternativen Handelsplattformen, die MTFs. Die UBS hat einen MTF in London seit vielen, vielen Jahren. Diese haben 2017 den Handel in spanischen Aktien aufgegeben, weil die spanische Börse die Preise für spanische Aktien bei der Verwendung durch MTF so massiv erhöht hat, dass UBS gesagt hat, das lohnt sich für uns nicht mehr, spanische Aktien auf unserem MTF zu handeln. In dem Webinar, in dem Nikki Beatty die Studie vorgestellt hat, hat sie ein Panel mit drei Unternehmern, die Börsentechnologie und Börsendatenservices anbieten, die eben alle einhellig berichtet haben, dass sie aufgrund der hohen Börsenpreise nicht in der Lage sind, einzelne Technologie- oder Datenprodukte anzubieten.
Das kann man ja schon als Bremse für Wachstum und Innovation bezeichnen.
Ja, das ist in der Tat eine Bremse für Wachstum und Innovation. Und die Gefahr wird eben noch verstärkt dadurch, dass der Umsatzanteil bei den großen Börsen vom Aktienhandel sowieso gering ist. Das heißt, die auch von daher nicht unbedingt ein Eigeninteresse haben, massiv in diesen Bereich zu investieren. Und mir kam sofort im Webinar der Gedanke, eigentlich ist das auch ein Fall fast für die Wettbewerbsbehörden.
Ja. Lass uns nochmal wieder ein bisschen in die Breite gehen. Wir haben ja Preise, steigende Preise für Börsenkurse, für Indizes, für Ratings, für ESG-Daten, natürlich in letzter Zeit ganz wichtig. Diese Preissteigerungen haben Auswirkungen auf die Fondsgesellschaften und ihre Kunden. Kannst du darauf nochmal kurz eingehen, bitte?
Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass McKinsey erhoben hat, dass für 2024 2,9% des verwalteten Vermögens für Datenkosten draufgingen. Also müssen sich Asset Manager überlegen, welche Produkte sie anbieten, welche Datenkosten sie dazu führen. Also die Produktbreite kann beeinflusst sein. Und am Ende wird natürlich sowohl der institutionelle als auch der Privatanleger erhöhte Datenkosten durch eine reduzierte Performance und einen reduzierten Nettoanteilpreis seines Fonds zu spüren bekommen.
MiFID sagt, dass die Bepreisung von Marktdaten sich orientiert an den Produktionskosten plus einer angemessenen Gewinnmarge.
Genau.
Wie schaut die aus im Moment?
Bereits seit 2019 kann man davon ausgehen, dass bei den hier untersuchten Börsen die Gewinnmarge im Bereich der Marktdaten ungefähr bei 75%+ liegt. Das heißt,
ist das
angemessen? auf einen Euro Einnahmen sind 75 Cent Gewinn, 25% Kosten im weitesten Sinne. Das ist sicher nicht angemessen, wenn man in derselben Zeit für Investmentbanken, wir alle erinnern uns an Herrn Ackermann, eine Gewinnmarge von ungefähr 24-25% sieht und bei großen Datenvendoren wie Bloomberg und Refinitiv in derselben Größenordnung leicht erhöht, vielleicht 26%. Also wenn man diese beiden anderen Industriegruppen als angemessen ansieht, liegen die Marktdateneinnahmen der Börsen also deutlich höher.
Dann könnte man auf die Idee kommen, dass diese Einnahmen nicht mehr MiFID-konform sind.
Das ist in der Tat unsere Auffassung und deshalb haben wir die Studie beauftragt, um das auch empirisch nachzuweisen. Und wir werden natürlich dann auch versuchen, das im laufenden Dialog mit dem Gesetzgeber auf EU-Ebene, der gerade die Feinheiten der MiFID-Preisregulierung abstimmt, nochmals zu hinterlegen. Am Ende wäre aber konzeptionell eine Gesamtlösung nötig, nicht nur über die Börsenpreise, sondern eben auch für die heute schon diskutierten Index-, Rating- und ESG-Daten. Deshalb setzen wir uns für einen sogenannten Data Vendor Act auf EU-Ebene ein, der gleichförmige Regeln zur Bepreisung von Marktdaten im weitesten Sinne, aber auch zu zulässigen Lizenzinhalten und gewissen Transparenzanforderungen, wie zum Beispiel Preislisten für alle Datenprodukte festlegen würde. Niki Beatty sagt daneben, es wäre sinnvoll, die Börsen wieder auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren, das heißt eine Kongruenz zwischen Aktienhandel und Marktdatengeschäft herzustellen und nicht die Börsen durch wirtschaftlich verständliche Ausweichbewegungen in andere Geschäftsbereiche den Aktienhandel zu einem Restposten bei 4% Umsatzanteil verkommen zu lassen und damit letztendlich den auch von der Politik gewünschten Zunahme an Börsennotizen europäischer Unternehmen, am erhöhten Börsenhandel, an mehr Vermögensbildung in Privathand, an besseren kapitalgedeckten Pensionen letztlich nicht unterstützt.
Ein sehr einleuchtender Vorschlag meines Erachtens. Der Data Vendor Act wird natürlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Was kann man denn kurzfristig machen, um die steigenden Marktdatenpreise in den Griff zu bekommen?
Kurzfristig müssen die Mitglieder, die Asset Manager, das Thema ernsthaft betrachten, in intensive Verhandlungen mit den Anbietern gehen, denn die Preise sind insbesondere bei Index, Ratings und ESG-Daten verhandelbar. Das hatten wir ja gerade rausgearbeitet. Wir müssen mehr Transparenz herstellen durch die Nutzung von Kostenbenchmarks, damit man weiß, über was man spricht. Und am Ende müssen sich die Mitglieder auch überlegen, du hast es am Anfang einmal erwähnt, dass man doch verstärkt die Wettbewerbsbehörden auch einschaltet, um hier einen gewissen Abschreckungseffekt zu erzielen, selbst wenn das Wettbewerbsverfahren lang dauert.
Ja, ich höre immer wieder, wenn wir rufen, dass wir eine Regulierung dieser Oligopole mit den entsprechenden Preissteigerungen fordern, dass wir dann etwas fordern würden, was wir sonst immer ablehnen, weil wir natürlich im Grunde für Deregulierung sind, für weniger Regulierung, weil wir der Meinung sind, es ist schon viel zu viel reguliert. Eine Meinung, die sich ja inzwischen auch europaweit durchsetzt. Also warum fordern wir dann ausgerechnet in diesem Bereich einen regulatorischen Eingriff? Das ist nicht inkonsistent, was wir hier fordern, denn wir sind ja bereits reguliert. Wir reden hier nicht über eine Preisbildung in einem freien Markt. Dieser Markt ist nicht frei, denn wir sind gesetzlich verpflichtet, diese Daten zu kaufen, ob das jetzt ESG-Daten, Ratings oder Börsenkurse sind. Wir sind gesetzlich verpflichtet. Also der Gesetzgeber treibt uns sozusagen in die Arme der Oligopole, die dieses Angebot zur Verfügung stellen. Und an dieser Stelle ist es durchaus gerechtfertigt, dass dann auch dieser Teil reguliert wird und nicht nur wir reguliert werden und damit in die Arme dieser Anbieter getrieben werden. Also insofern, nur mal so, um das nochmal klar zu machen, Es ist nicht inkonsequent, wie wir hier als BVI vorgehen. Danke, Rudi. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, dein Ruf nach mehr Aktivität und stärkerem Gegendruck seitens der Asset Manager wird auf offene Ohren stoßen. Die Gewinnmargen im Asset Management fallen. Wir kennen alle die Rahmenbedingungen. Wir reden hier nicht nur über steigende Kosten, sondern wir reden auch über sinkende Einnahmen durch mehr passiv und weniger aktiv. Das Thema ist bekannt. Wir haben es schon häufig besprochen. Insgesamt wird damit der Kostendruck erhöht. Und ich denke, das Thema wird in den nächsten Monaten und Jahren noch an Bedeutung zunehmen. Ganz herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuhörer, und auch dir, Rudi, und bis zum nächsten Mal.